finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Willkommen zum Podcast Wertgeschätzt, zweiter Teil, zusammen mit Jens Böcker. Und wir steigen auch direkt ein. Hier gibt's jetzt kein Vorgeplänkel, sondern wir wollen gern anschließen an dem ersten Teil. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört euch zuerst die erste Folge an und dann diese Folge. Also viel Spaß beim Reinhören.
Vom Datenchaos zum Datenschatz. Der Weg.
Vielleicht kriegen wir mal den Übergang. Das war ja so ein bisschen jetzt schon in dem Bereich Wirtschaft, Hochschule, Marketing. Ganz spannend. Also ist für mich einer der Lieblingsthemen, weil ich mich persönlich derzeit sehr viel mit Marketing auseinandersetze. Online-Marketing, Performance-Marketing. Wie ist dein Stand dazu? Also mit welchen Themen, welche Themen habt ihr gerade, wo du sagst, da müssen die Unternehmen so ein bisschen drauf gucken? Und wie wichtig ist auch so das Thema Daten im Marketing?
Also Marketing ist natürlich in einer permanenten in einem Neuerfindungsprozess. Das liegt natürlich daran, was ist Marketing? Marketing heißt einfach, Märkte ändern sich. Also da haben wir neue Technologien, da haben wir neue Kundenanforderungen, da haben wir eine neue Wettbewerbssituation und Unternehmen müssen immer wieder neue Antworten da finden. Also das hat ja Konsequenzen, wenn sich da was ändert. Das ist Marketing. Das Spannende ist hier natürlich, dass die Veränderungen insbesondere aus der technologischen Ecke kommen. Das heißt, da gibt es neue Softwaremöglichkeiten, die Verfügbarkeit von Daten und das muss ich hier natürlich auch reflektieren. Deswegen, wenn man mal so ein bisschen betrachtet, was hat sich verändert, dann ist Marketing schon lange nicht mehr bunte Bildchen malen oder Werbung oder so. Das ist eigentlich fast das Unwichtigste, sondern es ist wirklich diese Reaktion auf die Märkte zu identifizieren, was ist da der beste Weg für das Unternehmen, um erfolgreich zu sein. Das heißt natürlich auch die Integration von neuen Technologien sicherzustellen und auch den Wert von Daten zu erkennen. Was kann ich eigentlich damit machen? Ich kann meine Kunden besser verstehen. Ich kann enger an den Kunden heranrücken. Mhm. Ich kann den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde nach oben bringen und ich kann auch die Kundenbindung im Positiven beeinflussen. Ja. Und das ist eigentlich das, was auch so entscheidend ist, dass wir heute in der Ausbildung eben Seite an Seite arbeiten, das heißt Marketingprofessoren auf der einen Seite und IT-Professoren auf der anderen Seite. Ne? Also um diese technologischen Entwicklungen und die quantitativen Entwicklungen ebenfalls mit zu berücksichtigen.
Definitiv, also das hat ja einen Schub gegeben. Also wenn ich sehe, was wir für Werkzeuge einsetzen, also Videoansprache, da gibt es entsprechende Tools, die man einsetzt und diese erstmal zu beherrschen, dann hast du die unterschiedlichen Kanäle, Google, Facebook, da fangen die Unternehmen ja auch entsprechend ihre Werbung zu schalten oder ein klassisches Online-Marketing, Blogbeiträge werden geschaltet. Es geht ja wirklich darum, so eine Zielgruppenkompetenz aufzubauen. Das ist ja ganz wichtig, ist ja nicht damit getan, ich schalte jetzt mal Werbung, weil dann geht die unter, weil Werbung nervt ja. Aber wenn ich eine Zielgruppenkompetenz habe, dann habe ich den Bedarf oder kenne den Schmerz des Kunden, also unter dem Eisberg und kann dann in die Kommunikation gehen. Dann wird das, was ich sende, auch empfangen und ich kriege auch was zurück. Und das messbar zu machen, ist eine Herausforderung.
Sven, das hast du perfekt erklärt. Ich glaube, ich muss dich in die Vorlesung mal einladen. Also genau das ist der Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat. Man hat in der Vergangenheit, hat man natürlich ausgehend vom Massenmarketing, hat man erstmal gesagt, ein Produkt für alle. Dann hat man angefangen zu segmentieren, basierend auf Kriterien, die man sich aber ex ante überlegt hat. Und jetzt ist genau der Paradigmenwechsel, den du beschrieben hast. Jetzt kann ich das eben basierend auf den individuellen Kundendaten machen. Und damit bin ich natürlich viel genauer dran an den Anforderungen. Und ein Kriterium sticht natürlich immer, ist Relevanz. Na, Werbung nervt, ja, das stimmt. Aber wenn es für mich relevant ist,
dann höre ich zu. Und das ist der Punkt. Und viele Unternehmen vergessen das, dass man jetzt eigentlich auch so ein bisschen in die Sichtbarkeit gehen sollte. Es ist nicht damit getan, also ich spreche jetzt aus dem Softwarebereich, einfach eine Software jetzt an den Markt zu bringen und Funktionen aufzuführen, also Merkmale. Vielleicht noch, manche sind ja dann einen Schritt weiter und bringen dann die Vorteile. Ich glaube, das passt nicht mehr, weil die Softwaresysteme ähneln sich. Also wenn ich mir anschaue, die Analytics-Software wie Microsoft Tableau, die sind nur noch im Detail unterschiedlich, können fast das Gleiche und Wie entscheide ich denn? Also wann entscheide ich denn mich für einen Kauf so einer Applikation? Nicht durch irgendwelche Merkblätter, wo ich Spezifikationen draufschreibe, wie ein klassischer Maschinenbauer, der dir erstmal so 100 Seiten rüber schickt, wo du denkst, okay, es geht doch auch da über Emotionen. Und das vergessen halt viele, dass man auch solche Produkte über Emotionen kauft. Ist schwieriger. Da haben Unternehmen, Snox ist bestimmt auch bei euch mal gefallen, die machen da ja ein super Marketing. Also die haben es ja geschafft, diese Marke auch aufzuladen. Das finde ich auch ganz spannend. Aber dann Unternehmen, die klassische Produkte anbieten, also gerade erklärungsbedürftige Produkte, wir haben auch eine Erklärung, das ist wirklich eine Hausnummer, da eine Marke zu bauen, das so interessant zu machen, also oder da eine Community aufzubauen. Da sind die Amerikaner ja ziemlich weiter.
Das stimmt, aber der Aufbau der Marke, das ist neben der technologischen Kompetenz, die ein Unternehmen natürlich drauf haben muss und das Handling der Daten, ja, das natürlich auch im Griff zu haben, ist der Aufbau der Marke tatsächlich so wichtig, weil es Vertrauen in Richtung Konsumenten, ja, oder Unternehmen signalisiert. Und man braucht tatsächlich mehrere Kontaktpunkte. Man muss sehen, was machen die da überhaupt? Ja. Man hat vielleicht noch nie was von dem Unternehmen gehört. Und dann wird man aber über jeden Kontakt so ein bisschen vertrauter. Das ist so ein bisschen wie mit der privaten Beziehung oder wie im Freundeskreis. Je öfter man sich sieht, je öfter ich was lese oder einen Podcast höre oder bei LinkedIn was mitbekomme und so weiter, desto mehr Vertrauen fasse ich auch. Und irgendwann bin ich der Kaufentscheidung natürlich viel, viel näher gekommen.
Genau.
Und kann sehen, okay, das ist ja genau das, was ich auch brauche. Deswegen tatsächlich, du hast die amerikanischen Unternehmen genannt, die machen das sehr gut. Die sind Markenweltmeister, das muss man ganz klar sagen. Aber deutsche Unternehmen können da auch, und das sieht man ja bei SAP zum Beispiel, dem größten europäischen Softwareunternehmen, da sieht man auch, die Europäer können das und die Asiaten lernen das jetzt auch zunehmend.
Und wie weit würdest du sagen, braucht dann auch die Marketingabteilung Datenkompetenz? Also
das hat sich enorm verändert. Ja. Heute ist das nicht das 9 plus Ultra, aber es gehört einfach ganz klar mit dazu. Das sind die DNA einer Marketingabteilung. Also natürlich buhlen alle um Menschen, die Daten lesen können, analysieren können und die dann daraus was ablesen oder ableiten können. Ja. Die sind jetzt aber auch im Marketing gefragt. Deswegen haben wir da eben so einen großen Wert darauf gelegt in unserer Ausbildung, dass wir gesagt haben, okay, Marketingkompetenz und Technologie oder IT-Kompetenz wollen wir ausbilden, damit die Leute dann anschließend auch leichten Job finden in der Wirtschaft.
Also das ist ja wirklich spannend. Also ich versuche ja gerade meine Tochter so ein bisschen den Bereich schmackhaft zu machen. Die Unterstützung, die ist 15 und baut uns ab und zu mal einen Blogbeitrag, Grafiken und ihr dann wirklich näher zu bringen, zu sagen, das ist nicht nur das, sondern genau wie du sagst, diese Technologien, die dahinter hängen und Softwaresysteme, das ist zum einen hochkomplex, aber auch sehr, sehr spannend, weil man mit diesen Werkzeugen auch sehr viel machen kann, um dann potenzielle Kundenkontaktpunkte einfach auch aufzubauen. Und ich glaube, das ist zukünftig wirklich ein sehr, sehr interessanter Bereich, auch für Leute, die jetzt noch gar nicht wissen, wo kann man denn reingucken, glaube ich, ist das schon sehr, sehr spannend.
Das Zauberwort ist da natürlich Customer Experience.
Ja.
Also die verschiedenen Kontaktpunkte so aufzugreifen, dass sich das für den Kunden gut anfühlt, dass das irgendwie seamless ist. Und dass der Kunde auch geleitet wird. Und der Kunde hat natürlich mal wirklich eine komplexe Fragestellung. Ja. Dann muss er diese komplexe Fragestellung auch loswerden. Und manchmal will er nur die Öffnungszeit vielleicht von einem Shop wissen oder sowas. Und das gilt es eben auch entsprechend.
Habe ich eine kleine Geschichte. Und das hat mich echt genervt. Ich musste meine Winterreifen wechseln und habe den Wagen donnerstags abgegeben und habe gesagt, hey, hört mal zu, liebe Leute, ich schaff's erst Freitagnachmittag. Ja, gar kein Problem. Und habe dann morgens in Google noch geschaut, wie lange haben die auf? 17:30 Uhr. Ich habe gesagt, okay, dann gehst du zu Fuß, kannst noch das schöne Wetter genießen. Und dann stand da ein Zettel, wegen Betriebsfeier, früher geschlossen. Und das wäre ja wirklich einfach, die haben es echt versemmelt. Allein auch das Thema wie buche ich mir einen Termin? Also online. Alles gemacht und dann an der letzten Stelle Terminbestätigung haben die einen Fehler drin.
Ja, und das muss natürlich.
Und das darf nicht mehr passieren. Nein,
das darf nicht passieren. Und solche Erlebnisse sind da in der Regel auch emotional aufgeladen, ne? Weil man dann sagt, Mensch, oh, da stand ich da vor dem verschlossenen Tor und ich hatte eigentlich noch weitere Planungen und so weiter. Also und die Kunden verzeihen dann mitunter natürlich auch nicht und sagen, dann gehe ich das nächste Mal zu dem
anderen. Oder viel schlimmer, sie bewerten. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich bin sehr zufrieden mit dem Händler oder mit der Werkstatt, aber die gehen hin und geben eine Google-Bewertung beispielsweise ab. Und das ist dann natürlich nicht so schön, weil wenn aus der Emotion heraus so eine Bewertung stattfindet, die ist dann nicht positiv, also im negativen Fall. Und dann sorgt das halt auch dafür, dass Thema Sichtbarkeit oder Kundenerlebnis natürlich das Ganze auch nach unten geht. Und das, wenn ich das aber nicht auswerte, also viele Unternehmen haben das ja gar nicht im Blick, was da passiert, oder welche Portale es gibt, wo Kundenbewertungen abgeben, dann kann das schon mein Geschäft auch schaden, wenn ich das nicht genau im Blick habe.
Struktur- und Strategie-Hacks.
Beschäftigt ihr euch auch in der Hochschule mit Performance-Marketing? Also das, finde ich, findet man ja in den klassischen Büchern ja nicht. Wie schalte ich entsprechende Anzeigen? Wie baue ich das Ganze auf? Ist das auch schon bei euch ein Thema? Oder ja, ist es noch, weil es sich so schnell ändert, weil ich beispielsweise, man geht in den Facebook-Werbemanager rein, der sieht in 3 Wochen schon wieder anders aus. Man sucht dann wieder sich dumm und dämlich, um die Funktionen zu suchen. Also kommt der da eigentlich hinterher oder?
Also ganz ehrlich, das ist tatsächlich für die akademische Ausbildung eine gewisse Herausforderung. Ja. Weil man auf der einen Seite natürlich allgemeingültiges Wissen weitergeben möchte über eben das Schwerpunktfach, ja, in diesem Fall Marketing eben, möchte natürlich den Bezug, ja, zur Literatur haben und so weiter. Das Ganze muss Hand und Fuß haben. Auf der anderen Seite möchte man natürlich diese Aktualität, zum Beispiel im Performance-Marketing, das hast du gerade angesprochen, ebenfalls mit berücksichtigen. Ja. Wir haben noch keine hundertprozentige Lösung, aber wir können immer wieder über entweder Praktika-Beiträge, ja, und Vorträge oder kleine Workshops oder Use Cases, können wir den aktuellen Status quo doch, ja, mit integrieren. Also man muss sich da so ein bisschen öffnen, ein bisschen flexibel sein, ja, und man muss auch übrigens als Professor dann auch mal erkennen, dass man sagt, okay, da gibt es jetzt Experten, die muss man mit reinholen und die wissen viel mehr, weil das deren tägliche Arbeit ist. Ne?
Also wir haben hier auch duale Studenten und die haben wir gefragt wegen TikTok. Also wo ich das Thema hier reingebracht habe, haben mich welche für verrückt gehalten und gesagt, was willst du denn jetzt schon wieder damit? Und dann sage ich ganz einfach, wir suchen ja Personal. Und warum gehen wir nicht langsam auf diese Plattform? Weil laut Statistika sind jetzt die 25 bis 35-Jährigen drin. Also interessant für uns. Erstmal belächelt hier im Team. Konsequenz, ich habe es durchgezogen, wir haben so ein paar kleine Videos gemacht und es kam tatsächlich eine Bewerbung rein. Wir haben noch nicht viel gemacht, wir probieren das gerade. Aber wir haben uns zum Beispiel bei den jungen Leuten einfach mal Informationen geholt. Was macht ihr denn mit der Plattform? Und meine Tochter hat mal was mitgebracht und sagte, ich nutze das, wenn ich zum Beispiel mir eine Jeans kaufen möchte. Dann könnte man ja eigentlich sagen, okay, dann geh doch auf der Webseite, schau dir das in Ruhe an. Aber nein, ich will wissen, ob die Größe, wenn die Größe angegeben, ob die auch gut sitzen. Dann gibt es wirklich, die machen darüber ein Video und zeigen, ob die Hose richtig sitzt. Und ich glaube, das haben viele Firmen gar nicht im Blick, was man da eigentlich mit letztendlich machen kann. Und das heißt, man sollte schon die Augen jetzt auch sich öffnen für bestimmte Kanäle und die halt auch mal von der Datenauswertung mit reinziehen, um zu gucken, lohnt sich das? Also man muss natürlich wirklich überlegen, passt das jetzt gerade in dem Bereich oder in der Branche rein? Aber ich finde, man muss wirklich mit offenen Augen gehen, weil da die Entwicklung so schnell zugange ist und man gar nicht mehr hinterherkommt.
Das Wichtigste ist, dass man auch diese immer wieder neu auftauchenden Spielarten ausprobiert, dass, ja, man Erfahrung damit sammelt und dass man auch, wenn sich die Welle dann eben aufbaut, dass man die Welle auch abreitet, ja, und sagt, ich bin mit dabei und nicht, dass man immer versucht, hinterher zu laufen. Warum? Weil man darüber natürlich auch Wettbewerbsvorteile aufbauen, ja, kann. Und das ist das Entscheidende, dass der Kunde dann irgendwie sagt, ich bestelle da, weil es leichter ist, ja, ne? Oder weil ich eine klarere Vorstellung habe, wie das Produkt sitzt oder wie ich es benutzen, ja, kann. Ne? Deswegen ist das ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor heute für Unternehmen. Also diese technologische Kompetenz, ja, die Datenkompetenz ist ein Erfolgsfaktor, um zum Kunden hin anders auftreten zu können. Man muss natürlich auch insgesamt konstatieren, Sprache und Kommunikation, mhm, und Tools, dazu gehört ja auch ein Buch oder, ja, oder ein Laptop, dazu gehört das Handy natürlich. Das ändert sich permanent. Ja. Und wir Menschen, wir greifen das auf und wir kommunizieren so, dass es immer am leichtesten, ja, und am schnellsten für uns ist. Und das muss man verstehen. Also diese Entwicklung, dass die Menschen immer das mitnehmen, was gerade am unkompliziertesten
ist. Und die Aufmerksamkeit, Spanne ist ja, sinkt ja immer weiter. Das ist ja gerade bei der Werbung auch so, die ich vielleicht schalte. Also früher hat man ein paar Sekunden drauf geguckt und jetzt ist dann nach 1, 2, 3 Sekunden ist das ganze Thema. Und wenn man das nicht schafft und so zu gestalten, dass der User kleben bleibt. Und das kriege ich ja nur hin, wenn ich genau weiß, wie sind meine Daten? Also wie lange bleibt ihr denn da? Das ist ja bei Facebook sehr spannend. Ich nehme das Beispiel mal. Die analysieren wirklich, wie lange bleibst du mit dem Daumen da und ziehst den Beitrag nach unten, um genau zu erkennen, wie relevant ist dieser Beitrag. Und der Algorithmus arbeitet sich da durch und positioniert dann diese interessanten Beiträge, oder? Lässt die in die Versenkung. Und das zeigt dir, wie wichtig auch da Daten sind, ne?
Und da sind wir wieder bei dem Punkt Relevanz, wo wir das sicherstellen können. Ja. Und da habe ich auch mein persönliches Lieblingsbeispiel, als ich mich 2000 auf eine Langdistanz im Triathlon vorbereitet habe. Da waren ja im Frühjahr die ganzen Schwimmbäder geschlossen zu Beginn der Pandemie. Und das ist natürlich nicht ganz unwichtig, dass man diese 3,8 Kilometer dann eben auch ganz gut trainiert immer wieder. Und die Schwimmbäder waren geschlossen. Und über Instagram kam dann eine Werbung für Seile, die man als Schwimmer quasi in der Trockenübung einsetzen kann und so einen Block, auf den man sich drauflegen kann. Und das war genau einen Tag, nachdem in Bonn die Schwimmbäder geschlossen waren. Da haben die genau natürlich mein Problem erkannt. Ja.
Und das Seile Zeitfenster, in dem Zeitfenster exakt, die Werbung genau geschaltet, perfekt gemacht eigentlich.
Genau,
ne?
Genau. Und nicht 4 Wochen später, sondern genau in diesem Zeitfenster, das war abgepasst. Und diese Seile habe ich mir natürlich auch gekauft, um einfach das mal im Training dann zu bleiben. Wenn auch nicht im Wasser, aber es hatte einigermaßen
wahrscheinlich geholfen. Sehr ungewöhnlich, aber tolles Beispiel eigentlich zu zeigen, wie wichtig das ist, ne, diese Datenanalysen auch vorzunehmen, um halt genau in dem Moment sein Angebot zu platzieren, wo der Bedarf auch geweckt ist.
Und das mit der Großwetterlage eben hier Pandemie und den geschlossenen Schwimmbädern zusammenzubringen. Ja. Ne? Also das war sogar noch die nächste Stufe, die persönlichen Daten und das, was gerade im Markt passiert, das hat ein Gesamtbild ergeben.
Ja. Spannend. Also es ist wirklich, also ich würde gerne mit dem Marketing, also das ist ja eh mein Thema, aber eine Frage muss ich mal stellen, und zwar wart ihr ja vor ein paar Jahren im Silicon Valley und ihr habt auch mal in einer gemeinsamen Veranstaltung, die wir damals auch bei den Stadtwerken Düsseldorf gehalten haben, in dieser Rock Your Data, über das Startup Katera gesprochen. Also kannst du mal kurz berichten, was Katera eigentlich ist und wo die da stehen, weil ich fand das Konzept damals genial und dieser Ansatz, miteinander Daten zu teilen, habe ich mir immer gewünscht, warum das hier in Deutschland nicht mehr machen.
Also erstmal muss man feststellen, wir waren da im Rahmen einer Forschungsreise im Silicon Valley, haben sowohl Hochschulen besucht, die Universitäten, als auch Unternehmen und Startups, um uns nochmal so ein Bild zu machen, wie geht man mit Daten um, und Fokus war da die Baubranche. Jetzt war vom Softbank Vision Fonds gab es ein großes Investment, nämlich Katera. In der Bauindustrie wollte man die Prinzipien des Maschinenbaus, der Elektrotechnik, der Automobilindustrie adaptieren auf die Bauindustrie. Also man hat gesagt, andere Industrien können das doch gut, ihre Prozesse aussteuern und kommunizieren, da sind wir wieder bei Daten. So wollen wir das jetzt auch in der Bauindustrie machen. Das war ein super Ansatz. Mhm. Der am Ende nicht funktioniert hat, erstaunlicherweise, obwohl dieses Startup wirklich am Anfang gut durchfinanziert war, viel Geld bekommen hat und eigentlich alle Möglichkeiten. Aber die haben sich ganz klar von der IT-Seite genähert und haben ganz offensichtlich, und das war dann das Problem, die Qualität des Bauens vernachlässigt. Das vergleiche ich so ein bisschen mit Tesla. Ich bin ja jetzt auch hier heute mit dem Tesla da. Man merkt,
haben wir uns gerade auch unterhalten. Ich habe mir auch einen bestellt, deswegen hatten wir ein gutes Gesprächsthema.
Genau. Und man merkt ganz klar, dass Tesla eben auch eine IT-Company ist. Sie steuert das Auto und die Ladeinfrastruktur und so, wie sich der Autofahrer verhalten muss, exzellent. Also Tesla gibt dem Kunden einfach die Sicherheit, dass das funktioniert. Und da merkt man aber an anderer Stelle, okay, Verarbeitungsqualität oder das etwas ruppige Fahrwerk, das haben die noch nicht so gut hinbekommen wie andere. Und das war wahrscheinlich genau der Fehler, den Katera gemacht hat, dass die das unterschätzt haben, die Qualitätsansprüche der Kunden, und vielleicht haben sie auch nicht lange genug durchgehalten. Das ist, weil die Idee tatsächlich genial war, aber auch genial gescheitert.
Ja, aber das Beispiel, finde ich, kann man auch bei uns in die Praxis übertragen. Wenn wir solche Datenprojekte machen, im Data Warehouse-Umfeld oder im BI-Umfeld, scheitert das tatsächlich immer, wenn man zuerst mit der Technik beginnt. Das bedeutet, ich baue die Infrastruktur auf, ich versuche erstmal Daten zu laden, ohne mal zu wissen, wofür. Und der große Fehler ist wirklich, obendrauf die Fachbereiche, die Analysten, die geben die Musik vor. Und das vergisst man manchmal, weil die brauchen erstmal ein bisschen Futter, müssen mit den Daten mal arbeiten und können dann wieder was zurückspielen. Und auch manchmal ändern sich Anforderungen oder gesetzliche Anforderungen. Und wenn die IT aber 2-3 Monate oder noch länger, gerade im Bankenversicherungsumfeld gar nicht ungewöhnlich, dann ist das am Ziel vorbeigeschossen. Und das ist genau das, was du ja auch gesagt hast. Wenn sich diese Parteien nicht treffen und dass der Konsument dieser Daten nicht als Kunde gesehen wird, dann sind solche Projekte natürlich auch zum Scheitern verurteilt.
Ganz genau.
Ja.
Der Werkstoff Daten für Wert und Wachstum.
Die Analyse.
Was würdest du denn sagen im Bereich Mittelstand, Digitalisierung? Wir kommen jetzt so langsam zum Schluss, aber wo glaubst du, stehen wir da aktuell? Deine Einschätzung.
Der Mittelstand ist ja sehr heterogen. Das ist auch die Definition des Mittelstands wahrscheinlich mit das Komplizierteste, was wir in der Betriebswirtschaftslehre definieren können, weil eben die Unterschiede so groß sind. Und so würde ich sagen, genauso groß sind die Unterschiede im Punkt Digitalisierung. Es gibt Unternehmen, die kommen wirklich aus sehr traditionellen Bereichen, auch aus der Baubranche, über die wir gerade gesprochen haben. Und die sind führend mit der Qualität ihrer Produkte. Ja. Die sehen und die wissen aber auch, dass das in Zukunft nicht ausreicht, sondern dass man digitale Tools einsetzen muss, dass man Kundendaten sammeln muss, dass man über die Vertriebsstrukturen, die ja zum Beispiel in der Bauindustrie irre kompliziert sind, das ist ja mitunter dreistufig, dass man sowas heute aktiv und nicht reaktiv, sondern aktiv in Frage stellen muss. Und dann mit neuen Ansätzen eben auch zu kommen und mit neuen Lösungen, um enger dran zu sein letztendlich an den Konsumenten und zu verstehen, welche Anforderungen gibt es denn da im Markt. Und von daher würde ich sagen, es gibt wirklich viele positive Beispiele. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Unternehmen, da fehlen einfach die Skills.
Genau, da das ist Thema der Fachkräftemangel.
Fachkräftemangel oder auch in die Marketingabteilung oder Business Development oder Produktmanagement sind noch sehr konservativ unterwegs und da spielt das Daten noch keine Rolle. Und das ist eher so ein bisschen das Gefährliche, weil ich immer sage, da kann es schnell passieren, dass man links oder rechts überholt wird und zwar nicht von den Produkten, die ja mitunter gut sind, aber es ist einfach die ganze Abwicklung, es ist der Kundenprozess, es ist die Customer Journey und
da sind wir wieder bei dem Thema Marketing.
Und das muss eben auch greifen. Ja. Und das ist, und deswegen ist der Mittelstand natürlich da gefordert. Es gibt zum Glück genug Initiativen, es gibt Fördermöglichkeiten, es gibt natürlich Beratungen, die damit reingehen und so. Und ich würde auch immer empfehlen, da durchaus intern aufzusatteln, die Leute reinzuholen und mit externer Hilfe das gerade in der Anfangsphase auch zu pushen und zu sagen, okay, wo sind denn die neuen Ideen, was sollen wir anpacken?
Was ich mitbekomme, auch aus vielen Gesprächen, viele haben natürlich Angst vor solchen IT, das ist ja ein IT-Projekt. Und denken, das ist jetzt wieder so ein dicker Hobel, als führe ich jetzt ein Warenwirtschaftssystem ein, also ERP-System von großen Softwarehersteller. Da haben wirklich viele Angst, weil das dauert halt. Aber bei dem Thema Daten gibt's ja wesentlich andere Möglichkeiten. Ich kann mit Automatisierungswerkzeugen arbeiten. Das heißt, ich kann sehr, sehr schnell erste Ergebnisse liefern und muss nicht das große Rad drehen. Und das ist, was momentan noch fehlt, ist so ein bisschen die Aufklärungsarbeit, dass es halt auch anders geht. Und dass ich vielleicht nicht immer die Datenexperten brauche, weil das Ganze auch softwaregestützt erfolgen kann. Und das ist ja auch das, was ihr mit eurer Strategie oder Managementberatung auch anbietet, wo ihr den Kunden erstmal so ein großes Bild gibt und sagt, hey, wir gucken mal, wo steht ihr denn zum jetzigen Zeitpunkt und wo wollt ihr denn hin und gibt Impulse. Und dann kann man ja einzelne Anwendungsfälle rausbrechen und mal überlegen, wie kann man die umsetzen.
Es geht immer zuerst, das hast du genau richtig gesagt, es geht immer zuerst um den strategischen Impuls. Ja. Wo möchte man hin?
Ja.
Und welche Rolle möchte auch das Unternehmen im Wettbewerb spielen? Möchten die wachsen? Ja. Möchten die als Generalist auftreten? Möchten sie als Spezialist auftreten und so weiter? Wie sieht die Wettbewerbssituation aus? Und der Wettbewerb ist natürlich auch ruppig und gerade auch jetzt mit den aktuellen Rahmenbedingungen, Inflation, auch wirklich sind das große Herausforderungen. Von daher muss man sich darüber im Klaren sein, was ist das Absprungbrett und wo möchte man hin? Und tatsächlich erst danach, an zweiter, dritter Stelle, kommt dann die Überlegung, welche Technologien sind denn geeignet. Aber grundsätzlich spielen natürlich Daten immer eine Rolle. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, ich habe auch in Bonn so ein CIO-Zirkel und wir tauschen uns 4-mal im Jahr auch immer wieder über die aktuellen Entwicklungen aus. Es gibt heute keine Business-Entscheidung, mehr, die nicht irgendwie eine Relevanz auf der IT-Seite hat. Ja. Und deswegen ist dieses Zusammenspiel auch in den Köpfen so wichtig. Also Manager müssen wissen, wenn ich das anstoßen möchte als Business-Entscheider, einen neuen Vertriebskanal oder eine neue Aktion oder sonst irgendwas oder neues Produkt in den Markt bringen oder das soll customized werden, dann hat das immer eben auch eine Daten-IT-Relevanz. Ja. Und das gilt es eben auch aufzubauen. Manche Unternehmen machen das ja so, dass sie einen CDO einsetzen. Ja. Beispielsweise, der hat dann wirklich den großen Hammer in der Hand und kann sagen, okay, ich habe jetzt.
Aber der bringt auch, ich finde diese neue Berufsrolle wichtig und auch sehr interessant, weil da liegt echt Verantwortung. Weil diese Person oder diese Rolle sorgt ja dafür, dass wirklich die Digitalisierung im Unternehmen ankommt. Hat aber die Schwierigkeit natürlich, diese ganzen Projekte durchzuführen, weil Ärzte, wissen wir, Mitarbeiter stehen nicht zur Verfügung, dann haben die andere Sachen zu tun. Also da die Sachen anzuschieben, das ist ja auch eine große Herausforderung. Und dann ist das so eine Sandwich-Position. Die Entscheider oder die Inhaber solcher Unternehmen, die wollen natürlich, dass vorangeht. Dann hast du aber unten die Fachbereiche, die blockieren. Und dann hast du ja so ein Spannungsfeld. Und einerseits will er natürlich seine Vision umsetzen. Und das macht es auch gerade wieder schwierig.
Am Ende gehört beides dazu. Es gehört ein Impulsgeber dazu, das kann der CDO sein, und es gehören auch die Fachabteilungen dazu. Ja. Aber das kann auch genau umgekehrt sein, Sven. Es können auch manchmal die Fachabteilungen sein, die nach vorne galoppieren und sagen, also die lahme IT-Abteilung, das interessiert mich gar nicht. Ja. Ich will jetzt alles in der Cloud haben, ich will alles skalierbar haben und ich will die gewünschte Flexibilität haben. Also letztendlich geht es darum, auch den richtigen Geist, die Mentalität von Change Management in den Unternehmen zu verankern.
Genau, das ist der wichtige, also das ist ein schönes Stichwort Change Management, weil viele mögen ja das Altbewährte und da diese Impulse zu setzen, zu sagen, also nehmen wir das Beispiel in der Produktion, wenn wir mit Datenauswertung kommen, sagen wir mal die Produktionsleiter, die seit 30 Jahren da sind, die sind nicht erfreut, das wünschen die nicht, weil die einfach Angst haben, zum einen, dass vielleicht rauskommt, dass die Prozesse nicht gut laufen, weil das ist ja Quatsch, sondern die machen ja einen super Job, aber zu schauen, können wir mit den Daten nicht mehr machen und dann gehen wir halt immer hin und holen die mit ins Boot und sagen, komm, ihr seid die Experten, ihr seid auch die Datenexperten, weil die Informationen, die wir euch geben, könnt ihr doch viel besser beurteilen als wir. Gerade wenn man im Bereich Machine Learning denkt, die Daten müssen ja aufbereitet markiert werden. Also Aufbereitung machen wir, aber die Markierung, das machen die Experten, die seit 20 Jahren die Erfahrungswerte haben. Und wenn man das schafft, da die Akzeptanz zu schaffen, dann werden solche Projekte auch erfolgreich, weil die gestalten das mit und dann haben die auf einmal richtig Lust und Appetit und dann geht das Ganze voran.
Ich glaube, dass wir jetzt in so einer Migrationsphase sind, dass wir natürlich zusehen müssen, dass dieses Wissen, und du fragtest ja gerade nach Mittelstand, dass dieses Wissen auch reingetragen wird, dass das aufgebaut wird. Aber wenn uns das funktioniert, und da bin ich eher auch optimistisch, dass es den Unternehmen funktionieren wird auf lange Sicht, weil eben der Wettbewerbsdruck auch zu groß ist, dann fallen vielleicht auch solche Stellen wie der CDO weg, weil den nachrückenden Managern glasklar ist, dass das zusammen eng miteinander verzahnt ist, Business- und IT-Entscheidung. Okay. Und dann geht man von vornherein natürlich ganz anders an diese
Entscheidung. Das wäre ja letztendlich auch deine Empfehlung. Also wenn jetzt Unternehmen in diesem Kontext stehen, genau vielleicht mal dieses Konzept zu überdenken.
Ganz genau, richtig.
Was wäre dein Wunsch?
Ja, der Wunsch ist natürlich immer, wenn ich an Digitalisierung denke, also erstens natürlich weiter eine Beschleunigung der Glasfaserinfrastruktur. Ja. Also Deutschland muss tatsächlich so Richtung Spanien oder Schweden nach vorne galoppieren, Hürden abbauen, das ganz klar. Auf der anderen Seite, und da denke ich jetzt an die Unternehmen, die natürlich das nutzen sollen und auch die Dienste, die digitalen Dienste nutzen sollen, mehr ausprobieren, eine Offenheit, diese Kompetenz aufbauen und dann durch dieses Ausprobieren eben sehr schnell sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht und wo kann ich Wettbewerbsvorteile aufbauen. Insgesamt sehe ich für die Unternehmen mehr atmende Organisationen, die sehr schnell auf die unterschiedlichen Marktanforderungen eingehen müssen. Und das braucht natürlich bestimmte Skills. Und die IT-Skills, die Daten-Skills gehören auf jeden Fall dazu. Man muss die Märkte lesen auf der einen Seite und man muss entsprechend reagieren auf der anderen Seite. Und dieses Zusammenspiel, das wird die erfolgreichen Unternehmen in Zukunft
und
ausmachen.
Einfach auch machen und nicht lange in Theorie verweilen, sondern einfach mal probieren. Also wir sind die Praktiker, deswegen sage ich das immer so gerne. Klar, fällt man mal auf die Nase, es funktioniert vielleicht was nicht, aber jeder Fehler bringt eine neue Erkenntnis. Das ist halt ganz wichtig. Wir haben ja ganz, ganz viele Themen heute besprochen. Wenn jetzt jemand Lust hat, das ein oder andere Thema mit dir zu besprechen, also was bietet ihr denn genau an? Ihr habt einmal die Managementberatung, die Hochschule ist ja auch noch dabei, die bietet ja auch für Unternehmen was, entsprechende Praxisarbeiten an. Kannst du da nochmal zum Abschluss was zu sagen?
Also da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ja. Da bin ich ja ein glühender Verfechter davon, Theorie und Praxis da zusammenzubringen und immer wieder neue Erkenntnisse auch zu generieren. Also tatsächlich auf der Hochschulseite, wir sind ja nun, ich mag das englische Wort, University of Applied Sciences, also Hochschule der angewandten Wissenschaften. Wir haben jetzt auch zum Wintersemester zwei große Projekte gestartet. Da geht es einmal mit einem großen Telekommunikationsunternehmen um ein Strategieprojekt. Mhm. Und es geht einmal mit einem Logistikunternehmen um ein Nachhaltigkeitsprojekt. Ja. Das heißt, es sind wirklich ganz aktuelle Fragestellungen, die von Studierenden bearbeitet werden. Und die haben natürlich einen Riesenspaß daran. Und im Januar werden dann auch die Ergebnisse präsentiert. Und dann sollen die auch einfließen in die Überlegungen der Unternehmen. Sven, das kann man aber natürlich nicht immer machen. Manchmal unterliegen die Sachen der Geheimhaltung oder man braucht auch Profis, Consultants, die ein bisschen schneller und zügiger durchgehen und zu Empfehlungen kommen. Und dafür gibt es dann noch ein Institut, die Unternehmensberatung Bürkerzim. Also auch auf die kann man dann zugehen und da haben wir ein 10-köpfiges Team, die sich dann wirklich reinknien in die Probleme und die dann wirklich sehr, sehr umsetzungsorientiert zu Schlussfolgerungen kommen, wie man mit digitalen Strategien, mit Digitalisierung insgesamt umgeht und welche Vorteile das auch bringt. Okay. Und der Grundsatz ist eben wirklich keine Digitalstrategie für 2030 zu entwickeln, sondern wirklich eher, welche kleinen, schnellen Schritte sind jetzt umsetzbar und auch messbar. Und das ist ja das Schöne, wenn man mit vielen Daten arbeitet. Ja. Man sieht ja dann sehr schnell, was funktioniert und was nicht
funktioniert. Klasse. Wir packen das wirklich alles in die Shownotes. Also ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Wir wollten eigentlich kürzer machen. Wir sind jetzt ein bisschen drüber. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was für euch mitnehmen, weil wir ganz viele Aspekte betrachtet haben, weil das haben wir auch nicht immer. Aber das Gespräch lief ja von alleine. Und dann bedanke ich mich und wir gehen jetzt lecker essen und sprechen noch ein bisschen über den Tesla. Macht's gut, schöne Woche und bis bald.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.